Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast mit mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge widmen wir uns der dritten Säule der Resilienz, der Lösungsorientierung. In den vorangegangenen Kapiteln hatten wir uns ja schon mit Optimismus und Akzeptanz beschäftigt. Und natürlich kam auch immer schon die Lösungsorientierung ein wenig zum Tragen, so wie das bei allen sieben Säulen der Resilienz ist. Die hängen nämlich letztendlich natürlich auch alle zusammen. Ja, was ist Lösungsorientierung? Ein Begriff, der ja auch tatsächlich gerne im Alltag verwendet wird, in Stellenausschreibungen wird das im Anforderungskatalog erwähnt und so weiter. Lösungsorientierung bedeutet, Lösungen zu konstruieren, anstatt Probleme zu analysieren. Ist jetzt mal vereinfacht gesagt. In der Lösungsorientierung steckt deshalb auch eine Zukunftsorientierung, anstatt in die Vergangenheit zu gucken. Problemanalyse, das Warum, ist ja auch an sich nichts Falsches, aber es gibt Situationen, da geht es doch vermehrt darum, in die Zukunft zu schauen. Gerade in Krisen oder schwierigen Zeiten ist das natürlich eine ja, wirklich wichtige Fähigkeit, lösungsorientiert zu denken und dann auch zu handeln. Die Fokussierung auf das Problem führt nämlich häufig zur Problemstabilisierung, also zur Problemtrance, die ich auch schon mal erwähnt habe, einem, ja, nennen wir es mal Begriff aus dem NLP, einem kleinen Teufelskreis, wo man einfach wirklich um das Problem kreist. Und wenn wir uns eben vorstellen, in einer schwierigen Lebenslage zu sein oder in einer herausfordernden Situation, da kennen wir sicherlich eben auch Freunde, Kollegen, Menschen, die ja, sich gerne an dem Warum aufhalten und man sich dann vielleicht auch schon mal gefragt hat, oh Mann, ey, wozu ist das jetzt wichtig? Wie können wir denn zu einer Lösung gelangen? Bei der Lösungsorientierung geht es darum, sich auf Situationen zu verlagern, in denen das Problem nicht oder weniger vorhanden ist. Das ist auch die Zukunftsorientierung. Das heißt, die Grundannahme ist, sich vorzustellen, ein Problem existiert nicht mehr. Also wie könnte die Situation dann aussehen? Hilfreich dabei ist nämlich auch, sich anderer Situationen bewusst zu sein, in denen man lösungsorientiert war oder in denen einem etwas gelungen ist. Das ist mit einer schönen Übung möglich, die sich Moments of Excellence nennt, die ich auch schon häufiger mit Klienten durchgeführt habe, wenn ich gemerkt habe, ach, es geht in so eine ja, Problem-Trance-Richtung oder ihnen ist nicht bewusst, was sie eigentlich schon so geschafft und geleistet haben im Moment oder können eben diese Ressourcen nicht abrufen. Und da ist es ganz interessant, also Moment of Excellence bedeutet eben einfach, sich ein schönes Ereignis oder Erlebnis wieder hervorzurufen, in dem man etwas toll gemacht hat oder in dem man Lob bekommen hat. Und ich weiß, da haben sich schon allein bei der Erklärung einige meiner Klienten sehr, sehr schwer getan. Hieß es dann, ah, da gibt es nichts, ich war noch nie gut in der Schule oder ich habe noch nie was gewonnen, ich, keine Ahnung, ne? So fängt das an, dann im Widerstand und da helfe ich dann immer, dass ich sage, naja, aber vielleicht gibt es ja doch Situationen, wo dir mal etwas gut gelungen ist, vielleicht hast du mal einen tollen Kuchen gebacken, also ich als voll verkackt in einer Backshow, wäre das nicht so mein Beispiel gewesen, obwohl ich auch schon tolle Kuchen gebacken habe. Oder dein Partner hat dich mal gelobt für ein tolles Essen, was du gekocht hast. Oder, also soll jetzt nicht in die Hausfrauenrichtung gehen, aber ganz einfache Dinge. Also es geht nicht darum, war ich irgendwie nordrhein-westfälische Meisterin im Kugelstoßen, sondern ja, im Alltag oder als Kinder, ne? Da hat man mal Bilder gemalt und der Mutter oder dem Vater geschenkt und da haben die gesagt, ach, ist das aber schön. Ja, also auch sowas kann schon helfen, sich wieder zurück zu erinnern und nicht sich an den ganz großen Sachen aufzuhängen. Und da geht es dann darum, sich dieses Erlebnis, diese Situation wieder ins Gedächtnis zu rufen, in allen Einzelheiten, wenn möglich. Ja, es kann auch, muss nicht alles aus der Kindheit sein. Es kann auch sein, vor ein paar Wochen, dass man, weiß ich nicht, einer Freundin beim Umzug geholfen hat und ihr dann noch irgendwie eine Kleinigkeit für die Wohnung geschenkt hat, weil man sich dachte, ach, das könnte ihr gut gefallen und sie hat sich so riesig darüber gefreut. Ne? Also da wäre dann die Fähigkeit zum Tragen gekommen, zu wissen, was der andere sich wünscht oder was er gebrauchen kann. Ne? Also dass man da nicht nur empathisch ist, sondern ein bisschen mitdenkt. Also das ist auf jeden Fall etwas, um wieder in eine Haltung zu gelangen, leichter auch Situationen abrufen zu können, in denen etwas gut gelungen ist. Denn da an dieser Stelle nochmal, das Sprechen über Probleme hilft dem Problem. Das Sprechen über Lösungen hilft dem Lösen von Problemen. Ein wunderschönes Zitat von Steve DeShazer, der auch aus dem NLP, wenn ich mich recht entsinne, sehr bekannt ist. Ja, also was hilft zur Lösungsorientierung noch? Ich habe mal ein paar Punkte rausgeschrieben. Beginnen wir mal mit der innerlichen Distanzierung. Das bedeutet, es gibt eine unschöne Situation oder ein Problem, auf das wir emotional auch reagieren, indem wir uns nicht gut fühlen oder wütend sind oder traurig. Und da hilft es, die schon häufiger erwähnte Adlerperspektive einzunehmen, beziehungsweise es geht bei der innerlichen Distanzierung darum, erstmal das Kernproblem auch zu erkennen. Das, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, manchmal ist es so ein diffuser Zustand, oh, mir geht's nicht gut, ich weiß gar nicht warum. Die Welt ist schlecht und ich kann eh nichts. Das ist ein ja, sehr breit gefächerter, undefinierter Zustand. Und da geht es dann eher darum, herauszufinden, was genau läuft nicht gut. Was ist jetzt mein Problem? Was ist meine Herausforderung? Was ist meine Krise? Um dann sich davon tatsächlich auf einer sachlichen Ebene distanzieren zu können, das Problem zu benennen. Also sagen wir mal, jetzt bleibe ich mal wieder bei meinen Schulden. Ich habe blöde Briefe gekriegt, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, Gelder zu bezahlen. Ne? So, also so war das damals jetzt nicht ganz, aber das ist häufig der Fall. Und dann weiß man, okay, es ist auf der sachlichen Ebene, dass ich irgendwas vergessen habe oder kein Geld hatte und kann das dann sachlich, rational benennen. Das ist schon mal der erste Schritt. Das Problem von der Lösung trennen ist der nächste. Ja, also ja, ich kann aber nicht, weil ich das und das nicht habe. Ich habe aber kein Geld und dies und das. Jetzt bin ich bei dem Geldbeispiel schon wieder gelandet. Anders gesagt, wenn es ein Problem gibt, dann gilt es, einen Zielzustand zu entwickeln und sich da auf die Erreichung zu konzentrieren. Also wie kann ich das Problem lösen letztendlich, ja? Und dazu hilft drittens dann natürlich auch eine positive Haltung einzunehmen, den Optimismus, den wir schon hatten, aber auch die Selbstwirksamkeit. Also was kann ich tun? Ne, in einer Ich-kann-Einstellung kann ich viel besser agieren als in einer Ich-kann-nicht oder Ich-weiß-nicht, Ich-will-nicht, ne, als im Widerstand. Dann hilft es auch sehr, Lösungsvorschläge zu sammeln. Das kann man im Austausch mit anderen machen. Man kann sich beraten lassen, man kann auch googeln. Es kommt immer darauf an, man kann auch von anderen Menschen lernen. Ja, dass man, also gut, wenn ich jetzt ein großes Geldproblem habe, weiß ich nicht, ob es mir hilft, die Historie von, die Biografie von Steve Jobs zu lesen. Das ist natürlich sehr interessant, von dem kann ich sehr viel lernen, aber ob mir das in dem aktuellen Problem hilft, ist die Frage. Ne? Aber da kann es ja schon mal, es gibt ja auch Foren und Sonstiges, wo Menschen sich zu bestimmten Problemen austauschen und man da vielleicht bessere Tipps und Ratschläge erhält. Der nächste Aspekt bedeutet dann, nachdem man Lösungsvorschläge gesammelt hat und auch ja, einfach mal gucken kann, okay, was könnte davon für mich zutreffen, nämlich eine Entscheidung zu treffen. Ja, das schieben auch viele vor sich her, die teilweise bei mir in Coachings sind, die schon die Lösungen kennen, dann in die Veränderung zu gehen oder diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, ich mache das jetzt so und so. Da ganz interessant, nicht nur Vor- und Nachteile abwägen, es gibt ja nicht nur Pro-Kontra-Listen, es gibt ja auch ganz viele andere Methoden, Plus-Minus-Methode etc., sich auch zu fragen, welche Art von Entscheidungstyp bin ich? An der Stelle, ich habe eine ganz liebe, tolle Freundin, Bekannte, nämlich die Michaela Forthuber aus München, die nennt sich selbst Entscheidungsarchitektin, könnt ihr gerne mal googeln. Die hat einen ganz wunderbaren Test auf ihrer Website entwickelt, wo man anhand von, ich glaube, 10 Fragen oder so ganz einfach mal rausfinden kann, was man für ein Entscheidungstyp ist. Man kann auch tatsächlich da die verschiedenen Typen schon erlesen und anhand prägnanter Sätze für sich vielleicht schon mal auch herausfinden, wie man da so tickt, denn das hilft auch. Also ich bin, jetzt muss ich mich selbst erinnern, ich bin, glaube ich, viel Faltico und Pragmatico, also jemand, der sehr vielfältige Lösungsansätze gerne hat sich da auch sehr individuell auch gerne entscheidet oder sehr freiheitsliebend ist, und aber auch einen gewissen Hang zum Pragmatismus habe ich auch. Ja, das an der Stelle. Ich kann es auch noch mal verlinken. Also, Entscheidungen dann zu treffen, um dann in die Umsetzung zu gehen. Bei der Umsetzung ist es dann natürlich wichtig zu wissen, was sind die nächsten Schritte. Also sich einen Plan aufzustellen, sich auch zu überlegen, okay, wie komme ich aus der Scheiße raus? Was ist da realistisch? Ja, das ist in meinen Coachings auch immer ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Nicht nur, bis wann will ich das Ziel erreicht haben, sondern auch, ja, wie können die Schritte aussehen? Denn das vergisst man häufig. Dann hat man das große Ziel vor Augen und fragt sich, oh, wie komme ich da nur hin? Und da ist es natürlich auch gut, sich da nochmal Hilfe zu holen oder sich da mit anderen Menschen auszutauschen, um dann abschließend die Ergebnisse zu bewerten. Das ist dann das, was danach passiert. Also was lief gut, was hätte besser laufen können und so weiter. Ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wo ich gerade von Entscheidungstypen gesprochen habe. Es gibt auch unterschiedliche Problemlösungstypen. Das finde ich auch ganz interessant. Es gibt Panikmacher, Nörgler, Unbelehrbare und Macher. Also es gibt mit Sicherheit noch viel mehr. Und wenn ich da zurückdenke oder einfach mal so meine Klienten durchgehe, und gut, wenn ich mich sehe, ich würde mich als Macher sehen, ich kann aber auch schon mal Panikmacher oder Nörgler sein. Also ich glaube, jeder trägt unterschiedliche Anteile in sich, und Unbelehrbare oder Beratungsresistente hatte ich jetzt auch schon einige, und was ich da so schade oder traurig dran finde, also ich bin ja Coach und nicht direkt Beraterin, aber es gibt manchmal Situationen, da berät man auch oder da werden dann auch Entscheidungen abgefragt oder abverlangt von mir, ne? Dass ich sage, ja, wie schätzt du die Situation ein, soll ich dies oder jenes machen? Da kann ich natürlich nicht sagen, ja, entscheide du selber. Mache ich letztendlich schon, aber gebe meinen Senf dazu ab. Und da hatte ich da ist mir eine Klientin sehr im Kopf geblieben, wo ich sogar in die Supervision mitgegangen bin mit ihrem Fall, weil mich das so getriggert hat, weil ich gemerkt habe, sie wollte Hilfe von mir, aber eigentlich auch nicht. Und im Endeffekt war sie, glaube ich, mit dem Coaching, obwohl ich fand, sie ist sehr weit gekommen, irgendwie doch nicht so ganz zufrieden. Es hat letztendlich ein altes Glaubensmuster in ihr bestärkt, nämlich mir ist sowieso nicht zu helfen oder mir kann niemand helfen. Und das Interessante war an der Stelle, dass sie selber aber auch alles dafür getan hat, Entschuldigung, dass man ihr nicht helfen kann. Sie hatte zwar Ideen, ist dann aber die Schritte nicht weitergegangen, hat dann das Coaching ausgesetzt, auf meine Nachfragen hin, ob ich ihr helfen könnte, verneint, und um dann im Endeffekt zu sagen, naja, es ist ja alles wie am Anfang, es ist alles wie gehabt. Und was da hervorkam und was mich dann eben auch so traurig gemacht hat, war ihre Resignation. Ja, und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, sie war halt sehr häufig im Widerstand, in einem, ich kann nicht, ich will nicht. Sie hatte auch noch mit Angst- und Panikstörungen zu tun. Das ist natürlich etwas, was auch eine große Rolle spielt, wo man tatsächlich auch dann behindert ist, dann an der Stelle leichter in Umsetzung zu kommen. Aber an der Stelle vielleicht nochmal, das ist im Coaching ja häufig so, dass meine Klienten alle mit einem gewissen Gepäck anreisen. Jeder hat irgendwo seine Baustellen, und da kann ich immer nur bis zu einem bestimmten Grad manchmal auch sagen oder helfen oder gucken, was ich da machen kann. Und das ist natürlich auch etwas, was mir dann auch manchmal Grenzen aufzeigt. Und genauso, so viel zur lösungsorientiert oder zum Optimismus, weiß ich nicht, wie viele Beispiele aufzählen von Klienten, die wirklich eben sehr lösungsorientiert sind, ne? Also die auch schwere Zeiten hinter sich hatten und sagen, okay, ich nehme das an, da kommt gerade wieder was hoch, das nehme ich jetzt wahr, nehme es mit, aber lasse mich dadurch nicht behindern oder abhalten, mein Ziel erreichen zu wollen. Also da hatte ich das letzte auch eine ganz tolle Klientin, die jetzt in den Bereich Kunst geht, wo ich sehr fasziniert war, wie stark sie war, ne? Also wie sie wahrnehmen konnte und gleichzeitig aber in die Handlung gehen konnte. Genau. Was auf jeden Fall hilfreich ist für Lösungsorientierung noch, sind verschiedene Prinzipien. Also einmal das Prinzip der Konstruktivität, genauso wie konstruktive Kritik etwas ist, ne? So, wo man einfach sagt, wenn man sich eine angenehme Zukunft vorstellen kann und darauf auch die Wahrnehmung legt oder eben vorstellen kann, wie es aussieht, wenn das Problem gelöst ist, dann ist das schon mal sehr hilfreich und eben konstruktiv, weil das die ganze, genauso wie wenn man zusammengesackt irgendwo sitzt, kriegt man nicht gut Luft, hat man eine Ausstrahlung, so von wegen, dass man nicht gerade linig ist oder aufrecht, ne? Also einfach auch die Körperhaltung, und so geht es hier auch darum, sich positive Gefühle zu erschaffen, denn Gedanken erschaffen Gefühle und umgekehrt, ne? Also das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr hilfreich ist auf dem Weg zur Lösung. Das Prinzip der Zirkularität, eine Veränderung wirkt sich auf das gesamte System aus. Es ist natürlich auch klar, wenn es mir schlecht geht oder sagen wir es mal so, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Es ist häufig so, dass Klienten, wenn ich dann mal ein bisschen systemisch abfrage, nicht jeder, dem es schlecht geht oder der beruflich unzufrieden ist, ist auch Single oder so. Also man kann auch in einer glücklichen Beziehung sein und unzufrieden im Beruf sein. Aber häufig ist es so, dass in vielerlei Lebensbereichen eine gewisse Schieflage da ist, wenn man in der Problemtrance ist oder wenn man sich sehr auf Probleme konzentriert. Und genauso positiv sind dann die Auswirkungen, wenn man lösungsorientiert an etwas herangeht, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Rauchen nehme, also bei mir jetzt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel aufhöre zu rauchen, dann fühle ich mich nicht nur viel besser, dann riechen meine Klamotten besser, dann kann ich besser Sport machen, dann bin ich zufriedener, dann fällt es mir leichter, dies und das zu tun. Ja? Also das hat auch Auswirkungen auf das gesamte System. Das Prinzip der Ressourcenorientierung an der Stelle, also nochmal, was steht mir zur Verfügung, welche Fähigkeiten habe ich? Also da eben dieses Moment of Excellence oder auch sehr schön die Wunderfrage, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Das ist eine Frage, die habe ich auch in meinem Buch Under Pressure formuliert. Entschuldigung, wo es darum geht. Ja, was wäre, wenn über Nacht ein Wunder geschieht, wenn du am nächsten Tag aufwachst und du zwar gar nicht genau weißt, was passiert ist, aber du weißt, dass etwas anders ist. Was wäre dann anders? Wie würde dein Tag aussehen? Ja, also sich da auch schon in eine Situation hineinzubegeben, sich dann auch zu fragen, was ist das Wunder? Bei mir zum Beispiel, ich würde am Meer leben. Was wäre, wenn ich morgen früh in Sandford in meiner Strandbude mit Blick aufs Meer aufwachen würde? Ja, und das kann ich mir dann ganz wunderbar ausmalen. Ja, an der Stelle auch ein ganz wichtiger Aspekt, das Aber. Ich bin vor einigen Monaten von jemandem darauf hingewiesen worden, in einem Kontext, wo ich dann dachte, okay, jetzt wollte er mir aber eins reinwürgen oder er war einfach genervt, ist ja auch egal, in einer Gesprächsrunde, dass ich zu viel Aber sage. Und da konnte ich auch nur Ja, Aber drauf antworten. Also Aber, genau, das ist etwas, was natürlich etwas einschränkt. Ja? Wenn jemand sagt, ich möchte mit dir in Urlaub fahren, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe. So, dann kann ich zwar sagen, ich kann mal gucken und so weiter. Also einfach mal darauf achten, wie häufig ihr ein Aber benutzt oder mal versuchen, darauf zu verzichten. Sehr interessante Übung, werde ich mir auch mal vornehmen. Dann ein ganz wichtiger Aspekt bei der Lösungsorientierung: negative Gedankenmuster erkennen und transformieren. Also die Arbeit mit Glaubenssätzen ist ja eins meiner Steckenpferde. Und negative Glaubenssätze, die sind nicht nur in einem Ja-Aber drin, sondern zeigen sich ganz häufig dann und in meiner eigenen Historie ja auch in schwierigen Situationen. Ja, wenn ich glaube, etwas nicht zu schaffen, dann zeigt sich mir auch, was ich über mich denke. Dann zeigt sich mir, dass ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich habe nicht die Kompetenzen, dieses Problem zu lösen oder niemand unterstützt mich. Also das ist ganz, ganz wichtig, da die eigenen Gedankenmuster zu erkennen. Abschließend, wo man nochmal konkret sagen kann, was ist Lösungsorientierung, zeigt sich ganz deutlich in pragmatischem Handeln. Ja, der Begriff des Pragmatismus. Es gibt in meinen Coachings, die ich für Einträger mache, es gibt so einen Test, einen Persönlichkeitstest, der sehr gerne gemacht wird. Da wird sogar das pragmatische Handeln abgefragt. Und da kann ich tatsächlich häufig schon, bevor ich das Ergebnis sehe, erahnen, wie das Ergebnis meiner Klienten aussieht. Denn ich erkenne es daran, dass ich häufig dann diskutieren muss. Ja, also muss nicht, aber ich lasse mich da häufig auch nicht drauf ein. Es kommt, dient immer nur der Sache oder nur, wenn es dienlich ist. Aber pragmatisches Handeln oder Denken ist etwas, was Lösungsorientierung auszeichnet. Genauso wie konstruktive Arbeitsweise. Ne? Das Wort konstruktiv hatten wir gerade eben schon. Und da auch zu gucken, okay, wie funktioniere ich denn so auf der Arbeit oder im Zusammenleben? Ne? Schöner Begriff, habe ich sogar mich selber immer mit bezeichnet, wird auch häufig abverlangt, die Hands-on-Mentality, ja, also dieses Zupacken können, machen können, nicht lang schnacken, Ergebnisse produzieren quasi und einen Sinn für das Machbare zu haben, das fand ich auch noch sehr interessant, das heißt, geht ja nicht darum, wie wild einfach nur irgendwas zu machen, sondern auch zu sehen, eben was ist realistisch, wie können wir da eben zu einer Lösung kommen, was könnte uns dabei helfen. Gut, das war es von meiner Seite für heute. Ich hoffe, euch hilfreiche Tipps und Denkanstöße gegeben zu haben. In der nächsten Folge geht es um das Verlassen der Opferrolle. Und in diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt mir gerne auf Instagram, schreibt was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.